Deutschlandfunk.
Dirk, mit Straßenkleidung aufs Bett legen, gibt's es bei dir?
Ja, gibt's bei mir sehr zum Missfallen meiner Frau tatsächlich.
Christine?
Boah, nee, also das geht bei mir echt gar nicht. Ich habe so total das Bedürfnis, mein Bett vom Schmutz des Alltags freizuhalten.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Hygiene im Bett. Und dazu haben wir einen Gast. Hallo Dirk.
Ja, hallo. Guten Morgen.
Professor Dr. Dirk Bockmühl ist Mikrobiologe und Hygieneexperte. Und du hast auch ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Keim daheim und kannst uns alle Fragen rund um Hygiene im Bett beantworten. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Und wie immer für alle Fragen rund um unseren Schlaf selbst hier ist Dr. Christine Blume, Schlafforscherin an der Uni Basel und Schlaftherapeutin an den universitären psychiatrischen Kliniken in Basel. Hallo Christine.
Ja, hallo ihr beiden.
Und ich bin, der Vollständigkeit halber, Ilka Knigge, Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin. Und ihr habt über Schlafen angeklickt. Wir sind ein wöchentlicher Podcast von Deutschlandfunk Nova. Und bei uns geht's um all die großen und kleinen Fragen rund um unseren Schlaf. Und dazu checken wir auch Mythen. Und heute geht's in unserem Mythencheck darum, ob es ein No-Go ist, seine Bettwäsche kalt zu waschen. Auch das kann Dirk uns sagen. Aber Dirk, als allererstes bewegt uns die große Frage: Was lebt da so alles in unserem Bett?
Naja, das ist natürlich schon eine ganze Menge, weil das Bett ist warm und manchmal feucht. Und dann hat man natürlich alles, was so, ja, so ganz grob unter die Mikroorganismen zu zählen ist. Und wir nehmen jetzt mal die Hausstaubmilben dazu, weil die sind tatsächlich auch ganz interessant da im Bett. Und die fühlen sich da halt wohl. Und deshalb ist das schon ein ganz interessanter Ort, um mal über Mikrobiologie zu sprechen.
Lass uns doch vielleicht mal so über die Mengen sprechen. Es heißt ja immer, wir schwitzen nachts einen halben Liter Wasser aus. Ist das richtig?
Da bin ich tatsächlich überfragt. Das ist aber, ob es jetzt nachts ein halber Liter ist. Also es können tatsächlich mehrere Liter am Tag sein. Ich denke mal, die Schweißmenge in der Nacht hängt natürlich von so vielen Faktoren ab. Wie warm ist es? Wie sehr bin ich zugedeckt? Und so weiter. Dass man das gar nicht pauschal beantworten kann. Das ist aber auch gar nicht so wichtig. Weil tatsächlich ist halt die Tatsache, dass ich schwitze und eben auch Hautschuppen da im Bett hinterlasse, genau das, was eben das Ganze für die Mikroorganismen auch so interessant macht.
Ja, dann fächer uns doch bitte mal so ein bisschen auf. Was finden wir denn da? Wir haben Mikroorganismen gesagt, aber wir müssen mal konkret werden.
Genau, also im Prinzip findet man all das, was man auch bei uns auf der Haut findet. Das ist halt bei allen Oberflächen, die mit der Haut in Berührung kommen. So ein Klassiker für die Mikrobiologen ist natürlich auch immer das Handy-Display und so. Und da findet man natürlich auch das, was auf den Fingern ist. Und genauso ist es im Bett halt auch. Also wenn ich da im Bett liege und ich tue das natürlich eine ganze Weile, dann habe ich meine Hautflora, die Bakterien, die im Wesentlichen auf der Haut wohnen, die habe ich dann hinterher natürlich auch im Bett. Und deshalb muss man sich da auch gar keine so besonders großen Sorgen machen, weil das ohnehin in der Regel erstmal Bakterien sind, die ich sowieso die ganze Zeit um mich habe oder an mir habe, besser gesagt.
Okay, wie viel Haut landet so im Bett?
Naja, auch das ist halt unterschiedlich. Im Prinzip landet natürlich nicht die Haut im Bett, sondern die Hautschuppen. Man muss sich das halt so vorstellen, dass sich die Haut regelmäßig regeneriert. Das heißt, die äußerste Hautschicht sind auch nur noch tote Zellen. Das ist also die sogenannte Hornschicht. Und diese Hornschicht, ja, die regeneriert sich so einmal im Monat. Das ist so die Daumenregel. Ja, und da kann man sich jetzt ungefähr vorstellen, wie viel da von im Bett landet. Also das können schon über die Zeit ein paar Gramm werden. Aber auch da, ne, das hört sich jetzt ein bisschen dramatisch an. Das meiste trage ich ja auch wieder weg. Also es ist jetzt nicht so, dass sich da eine Schicht aus alten Hautzellen in meinem Bett aufbaut. Ja, das wollen wir so, glaube ich, mal klarstellen.
Ja, Milben hast du eben auch schon angesprochen. Von was für Mengen sprechen wir da?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz interessanter Punkt mit den Hausstaubmilben. Die Allergiker werden das wissen. Das ist natürlich das, was mich als Hausstauballergiker immer besonders ärgert. Und das gilt eben nicht nur für den Staub auf den Bücherregalen, sondern ganz besonders eben für den Staub im Bett. Und das ist so, vielleicht können wir das vorweg noch sagen, dass sich diese Milben eben genau von diesen Hautschuppen ernähren. die ich da hinterlasse. Und naja, da können eben auch schon relativ viele zusammenkommen. Jetzt muss man aber auch da sagen, wenn ich jetzt sage, da sind hunderte Milben oder so in meinem Bett, was durchaus eine vernünftige Zahl ist, muss man sich jetzt auch keine großen Sorgen machen, weil die tun mir eigentlich nichts, außer eben, dass sie möglicherweise Allergien auslösen. Und wir verdrängen das immer so ein bisschen natürlich, aber es ist halt ganz normal, dass die mit mir in meiner Wohnung leben, ja.
Was tragen wir denn da vielleicht sonst noch so rein in unser Bett? Also sowas wie Pollen jetzt zur Zeit oder Tierhaare, Essensreste, Drogerieprodukte.
Ja, das mit den Tierhaaren, da muss ich jetzt wieder ganz vorsichtig sein, damit ich nicht alle Tierhalter verärgere, weil ich immer sage, ja, die Haustiere mit ins Bett nehmen, also besonders die, die ein Fell haben, bei den Wellensittichen ist das wahrscheinlich gar nicht so kritisch, aber Hund und Katze im Bett ist für mich als Mikrobiologe immer was, wo ich sage, besser nicht, weil das ist tatsächlich so, dass sich in dem Fell noch ganz andere Sachen finden als meine Hautbakterien, die wir ja schon angesprochen haben. Und das sind zum Beispiel Pilze, die mich krank machen. Also es ist schon so, dass diese Hautpilze, jeder kennt ja Fußpilz aus dem Schwimmbad, aber genau die finden sich eben auch häufig im Fell, beziehungsweise deren Sporen. Und da gibt es halt schon ein gewisses Risiko, eben dann diese Hautpilze auch zu übertragen. Und das ist so ein Punkt, den muss man auf jeden Fall sehen. Und du hattest die Pollen angesprochen. Das ist natürlich jetzt auch ganz wichtig, gerade im Frühjahr und Sommer zu sehen. Die trage ich auch ein, zum Beispiel über die Haare. Deshalb, vielleicht nehmen wir das mal vorweg, ist auch eine gute Idee, sich vor dem Zu-Bett-Gehen die Haare zu waschen, wenn ich Allergiker bin und da wirklich ein Problem habe. Weil die landen dann halt auf dem Kissen. Und das Problem ist halt auch, ich liege die ganze Nacht auf dem Kissen. Das heißt, ich habe halt sehr engen Kontakt dazu und das will ich als Allergiker natürlich vermeiden.
Ja, bevor wir gleich zu Christine kommen und zum Thema Schlafqualität, da müssen wir unbedingt drauf schauen. Würdest du sagen, es gibt so eine Grenze, bei der es kippt von, vielleicht ist es einfach ein bisschen eklig, ich sag mal, man hat die Bettwäsche sehr, sehr lange nicht mehr gewaschen und ist aber alles noch unbedenklich zu, irgendwann wird es gesundheitsschädlich?
Ja, das ist tatsächlich so, dass diese Grenze, wenn man die denn setzen will, sehr, sehr, sehr weit liegt. Mhm. Also tatsächlich ist es unfassbar schwierig, sich aus dem eigenen Bett anzustecken. Also wenn wir mal tatsächlich diese Geschichte mit den Hautpilzen von den Haustieren zum Beispiel rausnehmen, also Krankheiten zu übertragen übers Bett, kann man zwar, aber ist sehr unwahrscheinlich. Und da würde ich tatsächlich so die Grenze ziehen, wenn jemand in der Familie eine ansteckende Krankheit hat. Und ich meine jetzt zum Beispiel eine Durchfallerkrankung. Aber das erklärt sich ja eigentlich von selbst, dass wenn da irgendwie ein Malheur passiert ist, ne, also Personen mit kleinen Kindern werden das auch kennen, dann muss man da halt entsprechend gegenarbeiten. Und ansonsten, ja, wie du sagtest, es ist dann irgendwann eklig, es fängt an zu müffeln und so. Aber krank werden ist tatsächlich sehr, sehr schwierig.
Wie sieht das bei Schlafkleidung aus? Also kann uns krank machen, die zu lange nicht zu tragen? Ich denke da auch an sowas wie, ich weiß nicht, Blasenentzündung oder sowas.
Ja, genauso schwierig. Also auch in den meisten Fällen nicht. Und es gibt da so ein paar Punkte, die könnte man konstruieren. Also es ist zum Beispiel so, dass viele Frauen ja an Pilzerkrankungen der Vagina leiden. Das ist sehr häufig. Und da gibt es tatsächlich so ein bisschen die Überlegung, naja, wenn ich da die Unterwäsche nicht vernünftig wasche, zum Beispiel, dass da ein gewisses Ansteckungsrisiko ist. Aber auch da muss man sagen, das ist verglichen zu anderen Risiken sehr gering. Also auch da über die Wäsche krank zu werden, ist auch nichts, wo ich mir wirklich große Sorgen machen müsste.
Christine, lass uns mal auf die Schlafqualität gucken. Du als Schlafforscherin musst ja auch dringend mal was zu dem Thema sagen. Es gibt ja so diese Aussage, in einem dreckigen Bett schläft es sich schlecht. So, jetzt haben wir von Dirk schon gehört, es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lange nicht gesundheitsschädlich, in einem dreckigen Bett zu schlafen, Ausnahme Tiere. Wie sieht es denn aus Sicht der Schlafforschung aus? Würdest du wirklich sagen, in einem dreckigen Bett schläft es sich schlechter? Gibt es dafür irgendwelche Anhaltspunkte?
Nee, also ein schmutziges Bett alleine sorgt jetzt nicht automatisch irgendwie für schlechten Schlaf. Außer natürlich, man wird davon krank oder bekommt eine allergische Reaktion. Wobei das, was Dirk gerade erzählt hat, da muss man sich ja auch immer vor Augen halten. Das ist ja auch eine Interaktion mit unserem Immunsystem. Also wie gut kann unser Immunsystem oder sich so gegen sowas wie diese Pilzsporen auch wehren? Da könnte man vielleicht aus Sicht der Schlafforschung noch sagen, Schlaf ist wichtig fürs Immunsystem. Guter Schlaf fördert eine gute Immunantwort. Da könnte man diesen Link vielleicht noch schlagen. Was ich so von mir kenne, ist eher, dass ich manchmal so auf Berghütten oder wenn ich in Südamerika unterwegs war, so krampfhaft versuche, nicht diesen nicht safen Bereich des Bettes außerhalb meines Schlafsacks zu berühren. Das kann natürlich dann zuführen, dass es so ein bisschen unentspannt wird in der Nacht, weil man dann auch beim Drehen und so immer aufpassen muss, dass man da nicht irgendwie diese ekelhafte Matratze berührt. Aber ich glaube, darüber hinaus, nein, man kann durchaus auch in einem schmutzigen Bett oder wo die Bettwäsche lange nicht gewaschen wurde, gut schlafen. Ist natürlich auch einfach persönliche Präferenz.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es geht um so einen Wohlfühlfaktor, oder?
Ja, total. Also ich sollte mich einfach in meinem Bett wohlfühlen. Für mich persönlich gehört da einfach auch das regelmäßige Waschen der Bettwäsche, das regelmäßige Wechseln des Schlafanzugs dazu. Ich liebe das auch jetzt so im Frühsommer, wenn die Bettwäsche draußen getrocknet ist, dieser Geruch nach Sonne, dieser Geruch, das macht bei mir so ein Wohlfühlgefühl und ja, glaube ich schon, dass das dann auch den Schlaf verbessern kann.
Du bist keine Pollenallergikerin, oder Christine?
Nee, zum Glück nicht.
Ich würde im Leben gerade nicht meine Bettwäsche nach draußen hängen. Das wäre nämlich für mich eine ganz schlimme Nacht. Wie sieht es eigentlich bei dir aus, Dirk? Hast du Probleme mit Pollen oder darf die Bettwäsche bei dir draußen trocknen?
Ja, ich bin tatsächlich Pollenallergiker. Ich habe jetzt festgestellt, dass das im Laufe des Lebens etwas besser geworden ist. Als Kind habe ich da ganz furchtbar gelitten. Mhm. Und mittlerweile ist es halt wirklich so, wenn ich draußen unterwegs bin, dass ich noch Probleme habe. Aber glücklicherweise toi 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 im Bett eigentlich eher nicht. Aber es ist schon, wie du sagst. Also wenn man Pollenallergiker ist, sollte man sich das gut überlegen, ob man die nach draußen hängt. Aber wenn man das Glück hat wie Christine und es ist alles gut, darf man sich den Luxus natürlich gönnen. Ja.
Vielleicht kommen wir mal so ein bisschen zu so Hygieneregeln im Bett. Ich würde mit dir gerne jetzt mal unseren Mythencheck starten, Dirk.
Über Schlafen. Mythencheck.
Es gibt ja so die Faustregel, man soll seine Bettwäsche immer bei 60 Grad oder heißer waschen, sonst lebt alles, was da sonst noch so drin ist, weiter. Dirk, ist das wahr oder ein Mythos?
Das ist tatsächlich wahr, wobei man schon ein bisschen einschränken muss, 60 Grad oder heißer ist eigentlich nicht mehr in Ordnung. Viele Waschmaschinen können das übrigens auch gar nicht mehr, also da ist bei 60 Grad auch Schluss. Aber die 60 Grad ist schon eine ganz gute Temperatur, weil tatsächlich nicht nur das, was lebt, da kaputt geht, sondern, wir hatten es ja jetzt schon mehrfach, Hausstauballergiker, die sind nämlich vor allem allergisch gegen diesen Kot der Hausstaubmilben. Mhm. Und das sind Proteine, also Eiweiße, und die kriege ich nämlich auch bei höheren Temperaturen denaturiert, also kaputt. Von daher ist das mit den 60 Grad tatsächlich nicht nur ein Mythos, sondern wirklich eine gute Idee.
Was ist da die Sache mit Pollen? Also hilft es auch?
Ja, im Prinzip schon. Tatsächlich ist es aber relativ schwierig, da diese ganzen Eiweiße wirklich zu denaturieren. Aber was eben auch hilft, und da muss man beim Waschen vielleicht auch nochmal an einer anderen Stelle ansetzen, ist eben die Pollen wirklich vernünftig rauszuwaschen. Und das geht bei höheren Temperaturen eben auch besser. Da ist aber vor allen Dingen eben auch wichtig, dass ich genug Wasser nehme. Das heißt, nicht unbedingt die Wasserspartaste drücken, wenn ich das mache, sondern lieber nochmal einen Spülgang mehr, weil das hilft dann, also gerade bei den Pollen, die eben auch mechanisch zwischen den Fasern festhängen, die auch wirklich loszubekommen.
Ja, wie sieht's in Sachen Pyjama aus? Was würdest du da sagen? Sind da 30 Grad okay, wenn man so empfindliche Stoffe hat, oder ist das eher nicht so empfehlenswert?
Du hast es schon gesagt, es gibt natürlich immer Textilien, die kann man nicht so bei hohen Temperaturen waschen. Da muss man halt immer abschätzen, was einem da wirklich wichtig ist. Tatsächlich ist aber neben der Temperatur noch ein Aspekt wichtig, und das ist die Bleiche im Waschmittel, weil die hilft eben zusätzlich Mikroorganismen abzutöten, aber eben auch die Allergene zu denaturieren.
Ja, das würde man ja vielleicht aber bei bunten Textilien gar nicht unbedingt machen, die mit so einem Weißwaschmittel waschen, wo Bleiche drin ist. Hilft da der Hygienespüler? Den kennen wir wahrscheinlich alle aus der Drogerie.
Ja, tatsächlich ist das mit dem Hygienespüler so ein bisschen knifflig.
Aha.
Also der Punkt ist der, wenn ich von Bleiche rede, und da haben wir in Deutschland eigentlich auch nicht viel Alternativen. Bei unseren Nachbarn in den Niederlanden sieht das anders aus. Die nehmen sehr gerne Chlorbleiche. Das ist in Deutschland nicht so verbreitet, und da sprechen wir von Sauerstoffbleiche. Die ist erstens nicht so aggressiv zu den Farben. Das heißt, ich kann da durchaus auch die farbigen Textilien mit waschen, ohne dass die sofort weiße Flecken kriegen. Mhm. Wenn ich das natürlich jetzt regelmäßig und lange mache, dann bleichen die schon aus. Also dann werden die Farben blasser. Aber das ist schon so ein Punkt, der ist richtig gut. Und das Tolle ist halt an der Sauerstoffbleiche, die wird halt komplett zu Sauerstoff und Wasser hinterher. Das heißt, das ist auch von der Umweltschädigung her vernachlässigbar. Und das ist bei dem Hygienespüler eben anders. Da ist eine Substanz drin, die in der Umwelt dann bleibt, die da möglicherweise auch Schaden macht. Die ist halt auch nicht besonders gut biologisch abbaubar. Natürlich nicht, weil sie Bakterien abtöten soll. Deshalb bin ich nicht so ein großer Fan von diesem Hygienespüler.
Verstehe. Interessant.
Diese Bleiche, die du angesprochen hast, ist das das, was man bei uns so klassischerweise in einem Vollwaschmittel findet?
Ja, genau. Und wichtig ist eben zu sagen, die findet man nur in festen Vollwaschmitteln, also die in Pulverform als Tabs oder Perlen oder was auch immer man da nehmen will, aber eben nicht in flüssigen, weil man die nicht stabil in die Flüssigwaschmittel reinbekommt. Und deshalb, wenn man denn ein Vollwaschmittel braucht mit einer Bleiche, dann hat auch immer ein pulverförmiges Vollwaschmittel, weil die, obwohl die gleich aussehen ansonsten, die Flüssigwaschmittel haben eben diese Bleichekomponente nicht drin.
Spannend, das wusste ich nicht bisher.
Lass uns mal über die Frequenz sprechen. Also wir können schon mal festhalten, bei 60 Grad waschen ist auf jeden Fall gut, und wir mögen Vollwaschmittel in Pulverform. Unsere Kollegin Cornelia Braun, die war unterwegs und hat sich mit Menschen über ihre Betten und über ihre Routinen unterhalten. Und sie wollte wissen, wie oft die Menschen ihre Bettwäsche wechseln. Maria hat zum Beispiel das hier gesagt.
Also wir versuchen immer jede Woche, aber manchmal kommt der Alltagsstress. Ich arbeite auch in Schichten und dann bleibt das manchmal liegen.
Christine, Dirk, wie sieht's bei euch aus? Bettwäsche wechseln, wie häufig?
Bei mir, es kommt so ein bisschen drauf an. Also manchmal bin ich auch irgendwie auf Dienstreise oder so, dann ziehe ich irgendwie die Tage ab. Also mindestens alle 2 Wochen. Und wenn ich das Gefühl habe, jetzt irgendwie ich schwitze viel oder ja, ich war krank oder so, dann natürlich auch definitiv häufiger.
Dirk?
Ich muss jetzt ehrlich sein, ne? Ich habe jetzt ein ganz schlechtes Gewissen, weil der Anspieler sagt einmal die Woche und Christine sagt gerade alle 2 Wochen. Also bei uns sind es eigentlich eher alle 4, muss ich gestehen. Mhm. Aus dem gleichen Grund, wie wir gerade schon gehört haben. Also wenn man berufstätig ist und Kinder hat und so, dann ist das mit der Woche, obwohl das ja häufig auch empfohlen wird, eigentlich utopisch, finde ich. Und
ja.
Ich muss immer sagen, Chapeau, wer das schafft. Tatsächlich glaube ich aber auch, alle 2 Wochen ist super. Ne? Aber gut, wir kommen mit den 4 Wochen auch klar. Wenn wir natürlich jetzt im Sommer viel schwitzen und so, dann wird es auch öfter. Muss ich jetzt nochmal hier fürs Protokoll, ne, auf jeden Fall sagen. Aber ja, also alle 3 bis 4 Wochen ist schon gut. Und das ist, glaube ich, auch eine Frequenz, die man einhalten kann. Ich bin ja immer nicht so der Freund davon, irgendwelche Tipps zu geben, die sowieso keiner schafft. Weil dann geht's nicht.
Also ich muss sagen, manchmal mache ich es auch so, dass ich den Kopfkissenbezug häufiger wechsle als die Bettdecke und eben den Bettbezug. Weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, irgendwie da am Kopfkissen hängt vielleicht noch mehr, ja, irgendwie Talg und Hautschüppchen oder irgendwelche doch irgendwie Make-up-Reste oder so, die man am Abend nicht vollständig runtergekriegt hat. Ja, so dass ich da manchmal auch so innerhalb meines Bettes so ein bisschen asynchron bin.
Da riecht man auch die Frische.
Ja, das stimmt, genau. Die Sonne.
Ja, aber das ist ja eigentlich auch eine super Idee, wenn ich einfach merke, da gibt es halt Stellen, ne, die sind problematischer. Und so ein Kissen ist tatsächlich schnell abgezogen. Ich hasse es ja immer, diese Bettdecken zu beziehen,
oh ja,
weil da einem ja auch immer die Arme abfallen irgendwann.
Oh,
aber
Gott,
so ein Kissenbezug,
ja,
mal eben in die Waschmaschine, das ist doch super. Und genauso sollte man das auch handhaben. Ja, also ein bisschen gesunder Menschenverstand tut auch immer gut und dann nicht immer alles glauben, was im Internet oder im Radio gesagt wird, und dann selber mal nachdenken, dann passt das schon.
Wir glauben nur
oder über Schlafen hören.
Genau, das ist natürlich die Ausnahme.
Lass uns mal über Bettmachen sprechen. Auch da hat unsere Kollegin Cornelia Braun nachgefragt. Macht ihr euer Bett und wenn ja, wie?
Meistens nicht, wie ich gehört habe, wie man es machen sollte, so aufgeschüttelt lassen, sondern immer einmal umklappen, Tagesdecke drüber. Und meine Eltern haben immer das Bett, vor allem das Federbett draußen gelüftet. Also irgendwie über den Balkon gehängt und dann gelüftet und dann wieder zurück und so.
Wir haben eine Tagesdecke. Also wir falten immer unsere Decken, Tagesdecke drauf, dann die Kissen so ein bisschen schön anordnen. Die Kissen, die wir drauf tun, sind eh nur so Kissen, die benutzen wir nicht zum Schlafen. Die sehen einfach nur schön aus. Und unsere normalen Kissen, also ich glaube meins aus, ja. Und dann war es das eigentlich auch.
Zuallererst schüttle ich meine Kissen auf. Danach wird die Bettdecke schön aufgeschüttelt, umgeschlagen. Und dann kommt die Tagesdecke noch drüber. Und dann ist es erst perfekt.
Dirk, war da aus Hygienesicht was dabei, wo du sagen würdest, das würde ich mal eher lassen?
Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich ist es so, dass mit dem Ausschütteln, das ist natürlich gut. Idealerweise macht man das dann durchaus auch aus dem Fenster, ne, damit alles das, was ich nicht immer im Schlafzimmer haben will, auch mal draußen landet. Und dann ist es tatsächlich so, Betten machen ist nicht so die beste Idee, sondern einfach so lassen, weil je besser die dann auslüften können und die Feuchtigkeit da entweichen kann, ist, desto besser ist das. Und da hilft natürlich die Tagesdecke nicht wirklich. Und das gefällt mir natürlich sehr, weil ich natürlich zu den Faulen dieser Welt gehöre, denen das dann sehr entgegenkommt. Aber das ist aus hygienischer Sicht tatsächlich wirklich das Beste, keine Tagesdecke und nach Möglichkeit eben auch nicht die kompletten Decken übers Bett, sondern so, dass das halt alles raus kann, was da drin ist.
Ja. Christine, da sind wir irgendwie auch schon beim Stichwort Schlafhygiene. Ja. Hygiene und Schlafhygiene sind ja wirklich nicht dasselbe.
Nein.
Aber wir reden hier oft über Schlafhygiene. Vielleicht gibst du allen noch mal einen kurzen Überblick, was eigentlich Schlafhygiene bedeutet.
Ja, also wie du sagst, Schlafhygiene hat nichts damit zu tun, wie oft ich meine Bettwäsche wasche oder den Pyjama wechsle. Es gibt deshalb auch FachkollegInnen, die dieses Wort Hygiene in dem Begriff Schlafhygiene doof finden. Mhm. Schlafhygiene, das ist so ein Sammelbegriff von Verhaltensweisen, also sowas wie einen regelmäßigen Schlafwachrhythmus einhalten, nicht zu spät am Tag noch Kaffee trinken. Und auch so die Gestaltung des Schlafzimmers im weitesten Sinne, die fällt darunter, also zum Beispiel was die Temperatur in der Nacht oder auch die Luftqualität anbelangt. Da geht es um Dinge, die den Schlaf fördern sollen. Gerade wenn man jetzt leichtere Schlafprobleme hat, dann kann man diese Empfehlungen einfach mal googeln oder sich unsere Podcast-Folge dazu anhören. 7 Profi-Tipps für besseren Schlaf heißt die. Und sich fragen, was davon man vielleicht mal ausprobieren möchte.
Ja, und ich habe den Eindruck, Hygiene und Schlafhygiene treffen sich an manchen Punkten, aber an manchen sind die auch nicht so richtig vereinbar. Und da habe ich jetzt gerade an die Tagesdecke gedacht.
Ja, genau. Bei der Tagesdecke ist es so, dass ich die tatsächlich aus jetzt Schlafhygiene-Perspektive dann empfehlen würde, wenn man zum Beispiel einfach nur das Bett im Zimmer hat, wenn man sagt, ich bin mein WG-Zimmer und ich habe kein Sofa und dann sitze ich halt am Tag auch auf dem Bett und das ist irgendwie mein präferierter Lernspot. So war es bei mir damals während des Studiums in meinem WG-Zimmer. Ich habe immer auf dem Bett gelernt. Und um dann eben auch so eine Abgrenzung zwischen Bett am Tag und Bett in der Nacht zu schaffen, kann man dann eben auch mit einer Tagesdecke arbeiten oder auch mit zusätzlichen so Dekokissen, dass man sagt, das Bett, was ich am Tag benutze, ist halt irgendwie zumindest optisch ein anderes als das, was ich in der Nacht benutze. Es ist am Tag, wo ich ja dann darin arbeite, was anderes als in der Nacht, wo ich darin schlafen möchte. Das kann schon sinnvoll sein. Ich denke aber auch da kann man ja so einen gesunden Mittelweg finden. Also man kann ja trotzdem morgens während des Frühstücks, vielleicht hat man noch eine Vorlesung am Morgen oder so, dann kann man das mal auslüften lassen. Und wenn man dann, in dem Moment, wo man dann das Bett auch als Couch benutzen möchte, dann kann man die Tagesdecke drüber machen und die Kissen drauf und so einen gesunden Mittelweg.
Ich wollte gerade sagen, viele kennen ja vielleicht auch den berühmten Stuhl, wo normalerweise Klamotten drauf landen, die weder so richtig dreckig noch so richtig sauber sind. Vielleicht kann man ja auf sowas auch mal seine Decke hängen. Ne? Da muss man die Tagesdecke nicht auch noch über die Decke legen, sondern man kann so ein bisschen wechseln. Ne?
Ja, genau. Wobei wahrscheinlich würde Dirk jetzt sagen, die Matratze soll ja auch auslüften. genau. Aber ich denke, ja, also man findet da ja einen Weg und das hatten wir eingangs auch gesagt, es kommt ja auch irgendwie sehr drauf an, auf die Person, wie viel man da jetzt reinschwitzt, gibt sich ja auch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, da spielen auch die Hormone eine Rolle. Und im Endeffekt, hey, Es wird einen nicht umbringen.
Ja, das ist natürlich genau der Punkt. Also diese Alles-oder-Nichts-Sicht, die wird natürlich immer gerne verkauft. Aber genau da muss ich halt einen entspannten Mittelweg finden. Und wenn ich sage, keine Tagesdecke, es hilft natürlich enorm, wenn ich das Bett einfach eine Stunde offen lasse und nicht sofort die Tagesdecke drüber mache. Und ich glaube, das kriegt man dann auf jeden Fall hin. Und das ist halt immer so der Punkt. Man muss halt immer den Idealweg sehen und dann schauen, was für mich machbar ist. Genau wie mit der Frequenz, wie ich die Bettwäsche wasche. Also von daher ist das, glaube ich, schon wichtig.
Christine, gibt es denn so Punkte, wo du sagen würdest, da treffen sich die Hygiene und die Schlafhygiene sehr gut?
Ja, vielleicht so dieser Punkt, das Bett ausschließlich zum Schlafen und miteinander schlafen nutzen, das könnte vielleicht ein Punkt sein, weil ich dann eben nicht mit meinen Alltagsklamotten mich aufs Bett setze. Aus einer schlaftherapeutischen Perspektive empfehlen wir das eben genau aus dem gleichen Grund wie vielleicht eine Tagesdecke, wenn man das Bett am Tag auch für andere Dinge nutzt, um da einfach diese klare Abgrenzung zu schaffen, um das Bett nicht zum Beispiel mit Arbeit zu verknüpfen, mit Fernsehen, mit Essen, mit Lernen oder so, sondern wirklich das Bett auch mit Entspannung und Schlaf zu verknüpfen. Da denke ich, ja, das könnte ein Punkt sein, wo sich Schlafhygiene und Hygieneempfehlungen fürs Bett auch treffen. Aber auch da muss man sagen, naja, Schlafhygieneempfehlungen, das ist wirklich für Menschen, die auch Schlafprobleme haben. Also wer keine Probleme mit dem Schlafen hat, der darf sich auch gerne zum Essen ins Bett setzen und mit Alltagsklamotten. Da ist aus Schlafhygieneperspektive nichts dagegen einzuwenden.
Würdest du das auch teilen, Dirk, aus Hygieneperspektive?
Ja, wie gesagt, wir hatten ja schon, dass ich im Prinzip sehr entspannt bin, was die Hygiene angeht, weil wirklich krank werden tue ich natürlich nicht. Das ist mit den Alltagsklamotten im Bett natürlich nicht der Idealfall. Und es kommt auch immer darauf an, was ich da wirklich gemacht habe gerade, ne? Also wenn ich den ganzen Tag sowieso nur mit der Hose in der Wohnung war und mich dann aufs Bett lege, ist das wahrscheinlich nicht so das Problem. Wenn ich jetzt in der Pflege tätig bin und gerade von der Arbeit komme, ist das natürlich keine gute Idee. Und wir haben übrigens auch noch nicht gesagt, was natürlich auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Es gibt Menschen, deren Immunsystem ist nicht in der Lage, alle Krankheitserreger so abzuwehren wie bei Gesunden. Und die müssen natürlich tatsächlich ganz anders agieren. Ja, aber da sind wir dann natürlich eher bei so Geschichten, die dann auch im Krankenhaus wichtig sind. Ja, ich denke, wie gesagt, das Wohlfühlen ist schon wichtig, weil wir hatten es jetzt auch, glaube ich, und Christine, du hattest es, glaube ich, auch gesagt, ja, mein Immunsystem schützt mich und damit mein Immunsystem gut funktioniert, muss ich dem halt auch was Gutes tun. Und da gehört eben durchaus auch der ausreichende und gesunde Schlaf dazu. Also insofern ist das schon eine ganzheitliche Betrachtung, die man da machen muss.
Ich will mit dir einmal noch mal ganz kurz auf die Haustiere gucken, weil du hast die eben so angesprochen, hast gesagt, das ist für dich eine der Ausnahmen und da fiel auch das Stichwort Pilze. Vielleicht kannst du mal einmal für alle Haustierbesitzerinnen und Besitzer sagen, warum du wirklich sagen würdest, Hund, Katze gehört einfach nicht ins Bett. Was erwartet die da? Stichwort Pilze. Was genau ist es?
Ja, ich versuche immer dieses Thema zu umgehen, weil tatsächlich kriege ich immer ganz böse Kommentare von Haustierbesitzern, wenn ich das sage. Man muss aber einfach sagen, aus mikrobiologischer Sicht ist das Haustier eben eine Quelle von Krankheitserregern. Und da gibt es eine ganze Reihe, aber ich nehme auch immer wirklich gerne dieses Beispiel der Hautpilze, weil wir die alle kennen. Also der gemeine Fußpilz. Den finde ich eben nicht nur im Schwimmbad, sondern den finde ich durchaus auch in großer Zahl im Fell. Und der hat halt die Eigenschaft, und das macht den eben tatsächlich besonders, dass der auch durch gesunde Haut durch kann. Das ist tatsächlich fast der einzige Krankheitserreger, der es schafft, diese Hautbarriere, die mich eigentlich super schützt, ja, zu durchdringen. Und deshalb ist das was Besonderes. Und deshalb muss man eben, wenn man wirklich objektiv drauf guckt, aus hygienischer Sicht sagen, das ist keine gute Idee, weil diese Pilzsporen sind einfach im Fell. Und die können eben dann im Bett landen und mich eben dann auch krank machen. Ich habe vorhin mehrfach gesagt, ich bin da super entspannt, was Krankheiten angeht. Aber ne, es gibt so ein paar Sachen, die kann man schon sich vorstellen, dass man eben da die Erkrankung auch überträgt. Und es gibt noch eine Reihe von anderen Krankheitserregern mit Haustieren, wo das eben auch gilt. Ja.
Du hast gerade noch gesagt, es gibt noch eine Reihe anderer Krankheitserreger. Vielleicht kannst du da noch einen kurzen Überblick geben.
Ja, ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, tatsächlich die alle aufzuzählen, weil es eben auch sehr haustierspezifisch ist. Ja, das ist tatsächlich so, wenn ich ein Haustier habe, und das ist eigentlich immer, glaube ich, eine ganz gute Empfehlung, sollte ich mich einfach informieren. Das kann ich beim Tierarzt machen. Was gibt es da für Probleme? Und dann entsprechend gegensteuern. Und dann eben auch entscheiden, nehme ich das Haustier mit ins Bett oder nicht. Wie gesagt, es ist auch ein großer Unterschied, ob meine Katze nur in der Wohnung ist oder draußen frei rumläuft. Also insofern ist es super schwierig, jetzt allgemeingültige Aussagen zu treffen. Aber sich da ein bisschen Gedanken zu machen, ne, was habe ich für ein Haustier, wie verhält sich das und so. Und dann eben auch zu überlegen, ich nehme das mit ins Bett oder auch nicht. Das ist, glaube ich, eine gute Idee.
Ja, und wir haben auch ganz liebe Hörerinnen und Hörer und hoffen, du bekommst uns keine bösen E-Mails oder so. Und man muss ja auch sagen, wir informieren Menschen darüber, und die Entscheidung, ob das Tier jetzt mit ins Bett kommt oder nicht, die darf ja auch jeder nachher selber treffen. Beziehungsweise, ich muss auch aus Erfahrung sagen, Katzen suchen sich halt gerne auch mal selber den Weg ins Bett. Da muss man halt dann zum Beispiel das Kopfkissen einfach neu beziehen.
Ja, oder die Tür verschließen und der Katze beibringen, dass es da nun mal nicht durchgeht.
Ja, das mit dem Beibringen ist eine Lebensaufgabe.
Das glaube ich. Einmal will ich den Spieß noch umdrehen. Und zwar, Dirk, kann man es übertreiben mit der Hygiene? Also, dass man so oft wäscht, wechselt, macht, tut, dass es zu viel ist für unser Bett?
Also diese Idee gibt es und die wird ja sehr häufig diskutiert. Ne? Sind wir zu sauber und so? Und da muss ich auch sagen, es ist eine super komplizierte Geschichte. Vielleicht versuchen wir es mal ganz kurz zu machen. Es ist wichtig, unser Immunsystem zu trainieren. Das heißt, Kinder dürfen mal im Dreck spielen. Die müssen auch mal den Schnuller, der runtergefallen ist, ohne dass der desinfiziert worden ist, wieder in den Mund nehmen. Das trainiert einfach das Immunsystem. Das passiert aber tatsächlich hauptsächlich in den ersten Lebensjahren. Und da gibt es auch ein paar Studien, die sagen, wenn es jetzt wirklich Haushalte sind, die alles desinfizieren, dann gibt es da Erkrankungen, die da häufiger auftreten. Das hat aber noch so viele andere Aspekte. Das hat mit unserem Lebensstil zu tun. Das hat zum Beispiel damit zu tun, dass wir keine Rohmilch mehr trinken, was auch eine gute Idee ist, weil ich durch Rohmilch auch Krankheiten übertragen kann. Und deshalb würde ich es auf jeden Fall nicht so einfach sagen, dass wir sagen, wir sind zu sauer oder wir können zu sauer sein. Und naja, man kann es vielleicht auch so ein bisschen wieder als Grund nehmen, faul zu bleiben, wenn man sagt, ich lasse das jetzt mal mit dem Putzen und das ist nicht schlimm und das ist nicht schlecht. aber wie gesagt, der umgekehrte Schluss gilt tatsächlich einfach nicht. Also ich kann mein Bett täglich waschen und das ist trotzdem nicht schädlich.
Am Ende fände ich es schön, wenn wir noch ein paar Tipps mitgeben könnten. Christine, vielleicht fangen wir einfach mal bei dir an. Aus Sicht der Schlafforschung, wie mache ich denn mein Bett zum absoluten Wohlfühlort?
Also ich glaube, es bedeutet wahrscheinlich für jeden Menschen was anderes. Und wissenschaftlich gibt es da jetzt keine Untersuchungen dazu. Aber man muss ja auch nicht alles wissenschaftlich untersuchen. Ich denke, so Faktoren, die da relevant sein könnten, einfach mal so als Inspiration, so die Größe des Betts, aber auch vielleicht die Bettwäsche, fühlt die sich angenehm auf der Haut an, raschelt die mir zu viel oder ist sie eben frisch gewaschen, ist sie in der Sonne getrocknet, mag ich den Geruch, ein angenehmes Licht, eine Wandfarbe, die mir gefällt, Vorhänge, sowas. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich auch in dem Schlafraum einfach wohlfühlt, denn auch wenn ich natürlich sagen könnte, ich lege mich da abends hin und dann mache ich die Augen zu und dann mache ich sie morgens wieder auf und bekomme eigentlich von diesem Raum gar nicht viel mit. Ich glaube, ja, so, dass man irgendwie auch gern sich in diesen Raum begibt und da Zeit verbringt, ist schon ein Faktor, der ist auch relevant. Ich wollte aber auch gerade nochmal auf diesen Punkt zu viel Hygiene zurückkommen, was Dirk gerade gesagt hat. Ja, ich glaube, also auch aus psychologischer Perspektive gibt es schon so etwas wie zu viel Hygiene. Also da bewegen wir uns vielleicht sogar schon so ein bisschen in Richtung Zwangsstörung oder ja, zumindest Zeichen einer Zwangsstörung. Wenn ich mich jetzt ganz kurz aus Versehen irgendwie mit der Straßenkleidung aufs Bett ans Fußende gesetzt habe und ich lege mich da abends rein und ich kann nicht einschlafen, weil ich das Gefühl habe, dieses Bett, das ist jetzt irgendwie kontaminiert. Ich kann da nicht einschlafen, weil mich das so sehr ekelt. Dann ist das natürlich auch etwas, was den Schlaf stört und womit es sich dann auch sicher lohnt, drüber nachzudenken, begebe ich mich da vielleicht auch mal in Behandlung diesbezüglich, um auch so mein Ekelempfinden etwas zu trainieren, damit ich eben auch in einem Bett, was ich nicht gerade frisch bezogen habe und wo ich mir ganz sicher sein kann, dass da keine Keime von außerhalb der Wohnung drin sein können, damit ich auch in so einem Bett trotzdem gut schlafen kann.
Dirk, was sagst du?
Ich kann da eigentlich Christine nur zustimmen und würde beginnen wollen mit entspannt bleiben. Ja, also es ist wirklich so, dass ich im Alltag, wenn ich jetzt mir zum Beispiel die Hände regelmäßig wasche, wenn ich in der Küche ein bisschen aufpasse, das Infektionsrisiko sehr gering halten kann. Und das sollte natürlich auch in der eigenen Wohnung so sein. Und ich habe da Menschen um mich, die ich immer um mich habe. Ne? Und das ist tatsächlich ein sicherer Ort. Und das muss man eben auch so sehen. Und wenn man dann halt mal alle 4 statt alle 2 Wochen die Bettwäsche wechselt, ist das überhaupt kein Thema, solange ich mich da wohlfühle. Und ich kriege tatsächlich auch hin und wieder Anfragen und Mails von Menschen, wo man dann auch einfach mal sagen muss, naja, das ist kein Hygieneproblem, das ist ein psychologisches Problem und da muss man eben entsprechend reagieren. Und insofern denke ich immer, wenn man entspannt bleiben kann, ist das super und dann sollte man das machen. Wenn man merkt, ich kann da nicht entspannt mitbleiben, erstmal informieren, Podcasts hören, die sich damit auseinandersetzen und dann vielleicht auch irgendwann mal überlegen, ist es vielleicht ein anderes Problem, was ich habe. Also in der Tat ist es so, ne? Wenn ich da mein Zuhause genießen kann, ist das viel mehr wert, als wenn ich vielleicht dann doch noch die letzte Hausstaubmilbe irgendwo um die Ecke bringe.
Ja, ich habe bei dir echt auch so ein bisschen rausgehört, so es geht wirklich viel mehr, als man so denken würde. Es ist gar nicht so, hier diese Regel muss eingehalten werden und diese Regel muss eingehalten werden, sondern wenn wir vieles irgendwie so grundsauber halten, dann kommen wir gut klar. Wie stehst du eigentlich zu Nacktschlafen? Das will ich am Ende noch wissen. Da sagen ja auch viele, oh Gott, das ist ein ganz schlimmes Hygieneproblem.
Ja, auch da, ob es ein ganz schlimmes Hygieneproblem ist, sei dahingestellt. Es ist halt, wenn man das aus hygienischer Sicht betrachtet, ein Schritt in die falsche Richtung. Weil wenn ich Schlafkleidung anhabe, dann landet alles das, was sonst im Bett landen würde, erstmal da. Die kann ich auch im Zweifel oder sollte die im Zweifel auch öfter waschen als die Bettwäsche. Insofern ist es halt eine zusätzliche Barriere, wenn man das jetzt mal ganz technisch ausdrückt, die ich da habe. Und tatsächlich ein Schritt in die richtige Richtung. Ne? Das fängt den Schweiß auf, das fängt die Hautschuppen auf und dann wasche ich halt den Schlafanzug ein- oder zweimal die Woche, wenn es sein muss. Und dann ist es viel einfacher, als das Bett abzuziehen. Also von daher ist es einfach auch eine Frage der Bequemlichkeit wieder.
Also wir machen es uns einfach, das nehmen wir heute mit. Und dann sage ich an der Stelle danke an euch beide. Danke Christine, danke Dirk.
Ja, danke euch beiden.
Danke auch, sehr gerne.
Und ich wollte zum Schluss noch sagen, ich bin total froh, dass Dirk auch irgendwie diese Haltung mitgebracht hat, hey, bleibt mal entspannt und es geht viel mehr, als wir denken, denn genauso ist es beim Schlaf ja auch. Also der Schlaf wird gerne auch dadurch schlecht, dass wir ihm zu viel Aufmerksamkeit widmen, dass wir zu viel versuchen zu optimieren und auch da sollten wir einfach eine grundentspannte Haltung einnehmen. Auch der Schlaf verzeiht viel mehr, als man manchmal so denkt und eben zu viel Kontrolle ist nicht gut, weder im Bereich der Mikrobiologie noch in der Schlafforschung.
Ach Christine, das passt perfekt zu unserem Schlusswort. Wir wünschen euch nämlich einen guten Schlaf.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.